Nikas Matrix. Der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen. Ich habe hier einen Podcast für euch, der Politik mal anders betrachtet. Feministisch. Warum? Weil die Welt ein patriarchaler Misthaufen ist, auf dem es für Frauen und queere Menschen gewaltig stinkt. Weil die Zukunft zu wichtig ist, um sie allein den Männern zu überlassen. Und weil Frauen zwar nicht die besseren Menschen sind, aber mit ihnen vieles besser wird. Wie wir das anstellen, darüber müssen wir reden. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Einen großen Teil meines beruflichen Lebens war ich Chefredakteurin. Erst der Taz, dann der Frankfurter Rundschau und ein paar Bücher zu feministischen Fragen habe ich auch geschrieben. So, jetzt wisst ihr fast alles über mich, oder? Und wenn nicht, dann schreibt mir auf Instagram. Den Link findet ihr in den Shownotes. Für wen mache ich diesen Podcast? Für Sie, für dich, für euch. Feminismus ist für alle da. Kommt her, hört zu. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Dies ist die zweite Folge von Mikas Matrix. Und weil der Podcast noch ziemlich neu ist, will ich kurz erzählen, was euch bei Mikas Matrix erwartet. Zum Beispiel gibt es für euch Nachrichten aus dem Patriarchat. Eine Korrespondentin meldet sich aus dem Ausland, um eine spannende Geschichte aus ihrer Region zu erzählen. Silke Burmeisters Kolumne heißt Sexistische Kackscheiße und genau darum geht es dann auch. Mit dem Zwischenruf kommt ein Mann zu Wort, irgendwie so ein typischer Vertreter seiner Art, denn er meint, alles besser zu wissen. Und dann gibt es, ganz wichtig, das Gespräch zu einem aktuellen politischen Thema. Dazu werde ich mir immer einen Menschen einladen, der wirklich etwas zu sagen hat. Meist werden es Frauen sein, aber manchmal auch ein Mann. Hauptsache klug und erhellend. Dabei ist mir egal, aus welchem Bereich meine Gäste kommen. Mal werden es Leute sein, die ihr alle kennt, mal Leute, die ihr erst im Gespräch kennenlernen werdet. Eines kann ich dabei ganz sicher versprechen. Laberköppe werden nicht dabei sein. Nun zu meiner Gästin in dieser Folge. Das ist eine Frau, die viele von euch sicher kennen, weil sie seit Jahren als Fernsehmoderatorin, Schauspielerin und Autorin unterwegs ist, weil sie ein unverkennbar schnottriges Mundwerk hat und ihr Publikum immer großartig unterhält. Aber sie hat auch noch eine andere, sehr politische Seite. Seit Jahren engagiert sie sich gegen die AfD. Darüber werden wir reden. Zur zweiten Folge von Mikas Matrix begrüße ich Ruth Moschner. Ruth Moschner hat sehr gute Gründe, warum sie die AfD zum Teufel wünscht. Ihr werdet erfahren, warum. Doch bevor ich mit Ruth Moschner spreche, hier erstmal, wie bereits angekündigt, die Nachrichten.
Nachrichten aus dem Patriarchat.
Frauen wollen Merz nicht. Deutlich weniger Frauen als Männer wünschen sich Friedrich Merz als Bundeskanzler. Das gilt für Frauen aller Altersgruppen. Besonders krass abgelehnt wird der CDU-Chef von jungen Frauen. Bei den 18- bis 29-Jährigen wollen nur 9%, dass Merz das Kanzleramt übernimmt. Das hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa bei seiner Frühjahrsumfrage herausgefunden. Ganz anders sah es dagegen 2017 für Angela Merkel aus. Vor ihrer letzten Wahl hatte Merkel 5-mal mehr Fans unter jungen Frauen als Friedrich Merz heute. AfD für Frauen nicht wählbar. Rechtsextremistische Parteien bedrohen die Freiheitsrechte von Frauen. Im Superwahljahr 2024 warnt der Deutsche Frauenrat deshalb davor, die AfD zu wählen. Zitat: Die AfD will die Wiederherstellung einer vermeintlich natürlichen patriarchalen Ordnung, so die Vorsitzende des Frauenrats. Frauenrechte seien der einzig verlässliche Schutzschild vor patriarchaler Dominanz, wie sie der AfD vorschwebe. Der Deutsche Frauenrat ist der Dachverband von rund 60 bundesweit aktiven Frauenorganisationen. Care Pay Gap. Wer im sozialen Sektor arbeitet, verdient viel weniger Geld als in anderen Branchen. Im Durchschnitt bekommen Beschäftigte im Sozialbereich 17% weniger Gehalt. Das ist das Ergebnis einer Studie des Instituts für Arbeitsmarktforschung und Rotem Kreuz. Die niedrige Bezahlung hängt unter anderem damit zusammen, dass meistens Frauen im sozialen Sektor beschäftigt sind. Ihre Arbeit wird weniger wertgeschätzt und geringer bezahlt als die Arbeit in männlich dominierten Branchen. Die ForscherInnen nennen die bestehende Lohnlücke von 17% Care Pay Gap.
Wusstet ihr, dass in deutschen Medien 4-mal mehr über Männer berichtet wird als über Frauen? Krass, oder? Deshalb haben sich über 30 Journalistinnen, die im Ausland arbeiten, in einem Netzwerk zusammengeschlossen. Sie wollen Frauen auf der ganzen Welt sichtbar machen. Deine Korrespondentin heißt das Netzwerk und es wird uns regelmäßig mit Nachrichten jenseits des deutschen Tellerrands versorgen.
Hallo Bascha, hier ist Georgia aus Marseille und heute möchte ich dir vom Streben nach Schönheit und dessen Folgen erzählen. In Frankreich haben die Menschen im Rahmen der Misswahlen Ende 2023 ihre Schönheitskönigin gewählt. Die Gewinnerin ist die 20-jährige Eve Gilles. Sie ist schlank, 1,70 Meter groß und trägt ein Pixie-Cut mit rasierten Seiten und Pony. Die Frisur mag wie ein Detail klingen, aber tatsächlich reichen ein paar Fransen schon für einen handfesten Skandal. Der Vorwurf lautet, Gilles sei zu wenig von all dem, was angeblich eine Frau ausmacht. Zu dünn, zu flach und vor allem hat sie viel zu kurze Haare. Manche vermuten hinter dem Aussehen sogar Anorexie oder Transsexualität. Und das nur, weil Gilles die erste Miss France der Geschichte ist, die keine wallende Mähne trägt. Vor allem im Netz schlägt ihr Hass entgegen. So war das übrigens auch bei der deutschen Miss Germany, die im Februar gewählt wurde. Sie bekam über Social Media vor allem Rassismus und Age-Shaming zu spüren. In Frankreich ging es aber so weit, dass sich der Präsident Emmanuel Macron gezwungen sah, einzugreifen. Im französischen Fernsehen nannte er das eigentliche Problem beim Namen: Cybermobbing. Ein Phänomen, das viele junge Menschen, im Besonderen Frauen in Frankreich betrifft. Macron versprach, den Kampf gegen Cybermobbing nun zu einer Priorität zu machen. Und auch jetzt noch, Monate nach der Misswahl, erscheinen zahlreiche Hasskommentare unter den Bildern und Videos von Gilles. Dennoch geht es für die schönste Frau Frankreichs beruflich steil bergauf. Sie ist das Werbegesicht zahlreicher Marken, repräsentierte edle Modelabels auf der letzten Pariser Fashion Week und wurde zur Botschafterin für die diesjährigen Olympischen und Paralympischen Spiele in Frankreich ernannt.
Wie schön, dass du dich gemeldet hast, liebe Georgia. Ist doch unglaublich, was für ein Theater um Frauenhaare gemacht wird. Dabei war es doch, wie war das nochmal in der Bibel, ja? Da war es in der Bibel ein Mann, nämlich Samson, dessen ganze Kraft in seiner Mähne steckte, während seine Freundin Dalila, die ihn verraten hat, offenbar eine ganz unspektakuläre Frisur hatte. Georgia Grimaldi, die uns die Geschichte aus Frankreich erzählt hat, gehört, wie gesagt, zum Netzwerk Deine Korrespondentin. Wenn ihr mehr über das Netzwerk wissen wollt, Infos findet ihr in den Shownotes. Neulich auf einer Demo gegen die AfD.
Ich finde das auch nicht so nett, wenn Menschen ausgeschlossen werden. Wir haben tatsächlich auch ein paar Ausländer in unserer Klasse. Und ich glaube, wenn die jetzt aus Deutschland raus müssten, wäre das, glaube ich, nicht so schön, weil dann wäre unsere Klasse nicht mehr so spaßig und auch nicht mehr so durcheinander.
Weil es mir wichtig ist, mich für andere Menschen einzusetzen und halt gegen Rechtsextremiste zu was zu tun halt, ne? Weil es einfach wirklich ein total wichtiges Thema ist, finde ich.
Weil ich Demos so wichtig finde in der Demokratie, weil ich ein Selbstbestimmungsrecht und auch demokratische Freiheiten wichtig finde.
Ich bin eher hier, um generell gegen Rechtsextremismus vorzugehen, anstatt einfach nur zuzuschauen und nicht zu machen. Jede Hilfe zählt und jeder, der versucht zu helfen, ist wichtig.
Wir sind gerade in einer ganz brenzlichen Situation. Ich bin einfach dabei. Ich zeige, dass ich eine Meinung habe und ich zeige, dass ich mit ganz vielen Leuten dafür einstehen möchte, gemeinsam. Ganz wichtig. Die Demokratie ist wirklich ein Geschenk. Es ist einfach die schönste, weiß nicht, Staatsform, die man so haben kann. Und wir sollten mehr dankbar dafür sein.
Und jetzt seid ihr sicher schon ganz gespannt auf Ruth Moschner. Hier ist sie. Wie schön, dass du da bist, liebe Ruth. Sag mal, hat dich das eigentlich auch so überrascht? Seit vielen Wochen beobachten wir doch etwas ganz Erstaunliches in diesem Land. Egal ob in großen Städten oder auf dem Land, hunderttausende Menschen gehen auf die Straße, um für Demokratie und gegen die AfD zu protestieren. Wir haben ja eben in eine der vielen Demonstrationen reingehört. Seit das Recherchenetzwerk Korrektiv aufgedeckt hat, dass AfD-Politiker im Verein mit Neonazis und Unternehmern die Vertreibung von Millionen von Menschen planen, scheint Deutschland aufgewacht zu sein und sich gegen die Rechten wehren zu wollen. Ich wollte dich unbedingt in meinen Podcast einladen, liebe Ruth, denn du demonstrierst ja nicht nur auf der Straße, sondern warnst seit langem öffentlich vor der AfD. Und du setzt dich für ein Verbot der Partei ein. Das hat dir sicher nicht nur Freunde eingebracht, oder?
Natürlich nicht. Aber ich glaube grundsätzlich, dass Frauen in der Öffentlichkeit, die ein selbstbewusstes Auftreten haben und eine Meinung haben, schon mit sehr, sehr krassem Gegenwind zu rechnen haben. Mich haben diese Ergebnisse des Recherchenetzwerks Korrektiv nicht überrascht. Also ich war eher überrascht von den überraschten Gesichtern, um ehrlich zu sein, weil wir haben seit langem ein ganz, ganz großes Problem in Deutschland. Und deswegen setze ich mich eben auch dafür ein, die Leute so ein bisschen aufmerksamer zu machen auf die Vorzüge von Demokratie und die Feinde, die wir eben dann doch haben. In dem Zusammenhang hast du ja auch vollkommen richtig gesagt, es ist ja nicht nur diese AfD, es sind tatsächlich auch Unternehmen, es sind Leute aus der CDU dabei gewesen. Und das ist eigentlich das, was es so gefährlich macht. Also natürlich wissen wir mittlerweile, die AfD ist in Teilen als rechtsextrem eingestuft. Aber dass dieser Rechtsextremismus sich so normalisiert, liegt
in
ja
die Mitte der Gesellschaft rückt.
Ja, und das liegt an Leuten wie zum Beispiel Markus Söder, der mit einem Menschen koaliert, der antisemitische Flugblätter in seiner Jugend verteilt haben soll. Und eben auch an einem Friedrich Merz und an vielen, vielen anderen, die eben genau mit diesem Feuer spielen, um da auf Stimmenfang zu gehen. Und das ist eigentlich die viel größere Gefahr.
Wir reden eben über die AfD und was die Partei so von Frauen hält. Welch gruseliges Schicksal sie dem weiblichen Teil der Gesellschaft, also uns, bereiten will. Und warum Frauen sie dennoch wählen oder sogar in die Partei eintreten, darüber müssen wir eben auch reden. Du bist ja ein sehr humorvoller Mensch und in deinen Shows gibt es immer was zu lachen. Kannst du eigentlich auch der AfD mit Witz und Ironie begegnen? Mach doch mal einen Witz.
Oh Gott, ja. Nein, ich finde, ich warte immer noch so auf den Moment, in dem uns Alice Weidel endlich sagt, dass sie uns alle über all die Jahre verarscht hat. Weil wenn man sich diese Figur anguckt und so ein bisschen hinter die Kulissen guckt, ich meine klar, Privatperson und Berufliches soll man immer trennen.
Aber hier wird das Private politisch.
Es ist schon eine große Kluft, wie sie privat lebt und was sie dann beruflich erzählt. Und ich weiß nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist, dass sie wirklich in ihren Reden, sie hat so einen ganz bestimmten Sprech und immer so ein über den Hinterkopf laufendes Lächeln dabei und hat so ein ganz spezielles Sprechtempo. Und ich denke mir immer so, irgendwann wird die uns allen mitteilen, ich habe euch sowas von aufs Korn genommen. Ich habe euch all die Jahre was vom Pferd erzählt und ihr habt es mir alle geglaubt. Wie bekloppt seid
und
ihr?
Und ich glaube selbst nicht dran.
Ja, wirklich. Also ich warte wirklich darauf, weil das so... Diese Figur ist so skurril. Ich meine, es bleiben ja dann nicht mehr so viele Frauen. Nennt man die überhaupt Politikerinnen? Weiß gar nicht. Also den Höcke darf man ja Faschisten nennen.
Ganz
das
genau.
Ist ja. Bei den anderen möchte ja jetzt mich auch nicht in die Nesseln setzen.
Ach, du möchtest sie jetzt nicht Faschistinnen nennen?
Nein, ich möchte sie nicht Politikerinnen nennen. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich das muss. Ich glaube nicht.
Wir können sie auch Demagoginnen nennen oder Menschenfängerinnen oder Menschenverächterinnen.
Ja.
Ich finde, da trifft es doch einiges. Aber etwas finde ich an der AfD wirklich lustig. Und zwar, wie verbissen die Kerle gegen das Gendern in der Sprache kämpfen. Dabei glaube ich ja nicht, dass sie wirklich begreifen, wie sehr Sprache unsere Wirklichkeit prägt. Aber im Bundestag stellt die AfD-Fraktion ständig Anträge, um das Gendern zu verbieten. In den vergangenen 2 Jahren waren es glatte 6. Kein Wunder, dass die Partei ansonsten ja politisch nichts auf die Kette kriegt. Glaubst du, dass die AfD mit dem Gender-Thema wirklich punkten kann?
Man landet natürlich immer damit in der Presse. Das ist natürlich super. Ich glaube, das ist Teil dieser Marketingstrategie, dass eben so solche Themen, man sieht das ja im Internet, wenn man dann eben diese beiden Punkte benutzt und das Innen benutzt. Oder ich persönlich versuche ja eine neutrale Sprache zu verwenden, weil ich das eigentlich noch cooler finde. Aber also man muss zum einen natürlich sagen, wir gendern ja immer. egal wie wir uns ausdrücken.
Genau.
Nur die
meisten Menschen, ist die männliche Form.
Genau, die Menschen von der AfD sagen ja, verwenden eben dann die maskuline Version. Die Frauen sind mitgemeint und die weiblich Gelesenen, die werden ja gar nicht beachtet, weil das gibt's ja alles nicht und das ist ja alles Regenbogenverschönerei und was weiß ich was. Aber also ich glaube, dass es einfach ein Teil ihres Populismus ist, dass sie das einfach missbrauchen. Wir wissen ja, dass wir nicht mehr so sprechen, wie sich Goethe zum Beispiel damals ausgedrückt hat.
Sprache entwickelt sich, Sprache ist lebendig.
Völlig normal. Also viele alte Begriffe werden nicht mehr verwendet. Fräulein zum Beispiel ist ja das beste Beispiel. Würde man nicht mehr nutzen oder irgendwelche Schuhriegeln zum Beispiel oder du holde Bascha.
Och, das darfst du ruhig sagen. Ich finde das nett.
Manches schafft sich ab, manches entwickelt sich weiter. Das ist ja in vielen Bereichen so. Mir ist es relativ wurscht, ob jemand gendert oder nicht. Also gendert im Sinne von alle mit eingenommen.
Aber daraus ein Politikum zu machen und zu behaupten, das wäre Vergewaltigung?
Ja, das finde ich ehrlich gesagt dramatisch, wenn man dieses große Wort in dem Zusammenhang benutzt, weil wir ja auch wissen, wie die Konservativen zu diesem Thema stehen.
Und wie viel Gewalt es tatsächlich gibt.
Genau, wie viel Gewalt es tatsächlich gibt gegen Frauen, gegen weiblich gelesene Menschen. Das ist, finde ich, ganz, ganz gruselig. Aber klar, natürlich müssen wir auch über Sprache sprechen und dann aber natürlich auch in zweiter Instanz über den Gender Pay Gap und viele, viele andere Sachen mehr. Inklusive Gleichstellung. Das Gleichstellungsgesetz wollen sie ja auch abschaffen in ihrem Parteiprogramm in Anführungszeichen.
Weil die Unterordnung der Frau ist natürlich biologisch vorgegeben. Ja. Ein Wunder, dass sie nicht sagen, von Gott gedacht und vorgegeben.
Ja, es ist wirklich alles sehr sehr konservativ und sehr kapitalistisch orientiert, obwohl sie natürlich mit anderen Sachen werben. Also das ist ja das Absurde. Also die viele der AfD-Wählenden würden ja benachteiligt werden, wenn sie diese Partei wählen würden, weil sie ja durchaus die Reichen fördert, die traditionelle Familie fördert und so weiter und so fort. Und da haben wir eben noch gar nicht über diese Deportationsfantasien gesprochen, die schlicht und ergreifend gruselig sind. Und auch natürlich gegen das Gleichstellungsgesetz, gegen die Menschenwürde und gegen alles, was wofür unsere Demokratie steht, einfach verstößt.
Und die Verfassung.
Ja.
Der Faktenchecker-Blog Volksverpetzer fordert, dass das Bundesverfassungsgericht ein Parteiverbot der AfD prüft. Und du bist eine der Erstunterzeichnerinnen der Petition. Könnte denn ein Verbot der AfD gegen rechte und rechtsextreme Gesinnung helfen? Oder bestärkt das eher die Anhängerin der Partei?
Also beides. Also zum einen ist es immer wieder faszinierend festzustellen, dass ja gerade bei doch eher nach rechts orientierten Menschen diese Opferrolle so wahnsinnig gut funktioniert. Also es wird ja alles umgedreht und sofort gesagt, also selbst wenn du aus dem Programm zitierst, wird man als Hetzerin bezeichnet. Und du hast einfach nur aus dem Programm zitiert, was
und
ja wirklich schon absurd ist. So diese Opferrollenmentalität kann natürlich dann nach hinten losgehen. Auf der anderen Seite gibt es ja ganz viele, die unentschlossen sind, die unsicher sind, die sich gar nicht so informiert haben. Und ich glaube, dass das durchaus ein Zeichen sein kann. Also es werden ja ganz, ganz viele Sachen überprüft. Wir sehen ja schon bei der ganzen Debatte, dass die AfD Stimmen verloren hat. Und vor allen Dingen müssen die Regierungsparteien, muss die Ampel jetzt sich nicht irgendwie schlafen legen und sagen, juhu, die Leute gehen auf die Straße, herrlich, sie finden uns gut. Nein, also
nein,
nur weil
ja
ich auf die Straße gehe und demonstriere, heißt das noch lange nicht, dass ich das gut finde, was die Regierungspartei sagt und macht und tut und was sie zu wenig tut. Also diese Unzufriedenheit, die wir haben, die natürlich einer 16-jährigen anderen Regierung geschuldet ist, die vielen Kriegen vor der Haustür geschuldet ist, die einer Pandemie geschuldet ist, aber natürlich auch einer Ampel geschuldet ist, die sich permanent streitet und nach außen hin einfach keine Souveränität ausstrahlt. Da muss definitiv was geändert werden.
Und natürlich könnte die Debatte über so ein Verbot, selbst wenn es dieses Verbot nie geben sollte, sehr viel bewirken. Also, dass das Thema einfach breit diskutiert wird in der Öffentlichkeit.
Ja, und das ist das, was nie enden darf. Ich finde, das ist auch Teil unserer Demokratie, dass wir in den Dialog gehen. Wir müssen nicht alle einer Meinung sein. Wir dürfen ja kritisieren. Also dafür sind wir ja alle wahlberechtigt, dass wir mitbestimmen dürfen. Demokratie heißt, dass jede einzelne Person unter uns, dass wir unsere Gesellschaft mitgestalten können. Aber ich möchte doch, dass sich Menschen hier sicher fühlen, egal welche Sexualität, welche Hautfarbe, welche Kultur, welches Geschlecht. Das sollte doch Sinn und Zweck der Gesellschaft sein. Und natürlich sollen sich Menschen, die ihre Rente beziehen, nicht Sorgen machen müssen, wovon sie ihre Miete bezahlen. Auch das ist ein, ich finde, das ist eines der krassesten Themen in Deutschland, wo wirklich so viele Fehler gemacht wurden. Aber das rechtfertigt nichts, irgendwelche Nazi-Parteien zu wählen.
Du kommst aus einer jüdischen Familie, die von den Nazis fast ausgelöscht worden ist. Und das wissen viele deiner Fans ja gar nicht. Und dann ist da heute eine Partei im Umfragehoch, die wieder von Deportation redet, selbst wenn sie dafür den Begriff Remigration nutzt. Was ist denn dann bei dir stärker? Die Wut oder die Fassungslosigkeit, wenn du das mitbekommst?
Ich fühle mich durch sowas extrem motiviert und extrem an meine Verantwortung erinnert. Also mir macht das weder Angst
also
noch Sorge.
Also es pusht dich eher.
Ja, ja, absolut. Also ich krieg da so dicke Eier, wenn ich sowas lese.
Das würde ich gerne sehen.
Nein, also ich habe eine brutale Familiengeschichte, dass Familienmitglieder, Vorfahrinnen wurden abgeschlachtet, vergast, vertrieben, haben Berufsverbot bekommen und das war noch das Mildeste, was da passiert ist. Es sind einfach sehr, sehr viele Menschen gestorben und ich kann nur sagen, dass dieser Krieg und dieser Genozid, der da passiert ist, bis heute in meiner Familie nachhallt. Also ich habe ja ganz viel Familie im Ausland. Also ich kann die nicht einfach mal am Wochenende zum Kaffee treffen oder sowas. Also dieses Erbe eines Traumatas ist
das setzt ja sich auch über Generationen
nicht
fort
zu unterschätzen. Genau, also man wird das nicht los. Und ich glaube, deswegen bin ich da auch sehr laut, wenn ich solche Ungerechtigkeiten mitbekomme. Aber bei mir löst das eher, ja, also nicht Beschützerinneninstinkt aus, aber also ich denke dann so, ja, ich trage dafür Verantwortung und ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, dass das nicht mehr so passiert. Und ich möchte einfach, dass wir wieder in diese Verbundenheit kommen und dass wir die Menschen sehen und dass wir die Menschen mit dem Herzen betrachten und uns gegenseitig unterstützen. Und das klingt jetzt wahnsinnig romantisch und Blümchen und jetzt werden alle wieder sagen, ja, und du in deinem Elfenbeinturm, du hast ja keine Ahnung, du musst dir ja keine Sorgen machen, bla 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 bla. Also interessanterweise hätte ich ja als privilegierte Person durchaus Vorteile, wenn ich die AfD wählen würde. Aber sie steht einfach nicht für Demokratie für mich. Sie steht nicht für Gleichstellung. Und das sollte doch unser aller Ziel sein. Aber dafür möchte ich kämpfen und dafür möchte ich einstehen und möchte da einfach jedem Menschen den Rücken stärken, dass zumindest ich mit meiner Stimme ganz, ganz laut bin, als letztendlich ja nicht Betroffene. Ich finde, das ist auch ganz wichtig. Also es gibt ja ganz viele, die sich so für ihre Belange einsetzen und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass einfach alle momentan aufstehen und nicht nur die, die im Zweifel davon betroffen wären.
Die brauchen unsere Unterstützung, diejenigen, die unmittelbar betroffen sind.
Ja, und ich möchte, und da bin ich auch Patriotin, muss ich ganz ehrlich sein, ich möchte stolz auf mein Land sein, dass wir cool sind.
Echt?
Und dass wir sowas scheiße finden.
Das klingt ja fast, ist das noch Patriotismus oder ist das schon Nationalstolz?
Das ist mir scheißegal, aber ich fände es so cool, wenn irgendwann mal das Ausland auf Deutschland guckt und sagt, Mensch, guck mal, die Deutschen, die kriegen das gerade echt richtig toll hin. Schau mal, wie menschlich und sozial die sind.
Ja, das wäre natürlich schön. Okay, dann unter diesen Umständen.
Weißt du, was ich meine?
Verstehe ich deinen Patriotismus.
Da bin ich gern Patriotin.
Die AfD ist ja eine richtig kerlige Partei. Der Spitzenkandidat der AfD für die Europawahlen bezeichnet den Feminismus, ich glaube, du ahnst es, dass das nicht besonders hübsch ist, als Krebsgeschwür. Mhm. Er redet vom Stolz des deutschen Mannes und der deutsche Mann soll wie ein Baum sein und das verdammte Recht haben, der Herr im Haus und ich denke auch im Bett zu sein. Das klingt zwar nach Taliban und ich weiß auch nicht so wirklich, ob ich lachen oder heulen soll, aber viele Männer finden genau solche Vorstellungen offenbar super geil und wählen diese Partei. Was sagt das eigentlich aus über das Männerbild hierzulande?
Ich glaube, das ist eine ganz lange Entwicklung. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass manche Männer glauben, wenn sie feministisch wären, würde ihnen was weggenommen.
Also die Eier zum Beispiel.
Ja, genau. Die sollen schmelzen, wenn man Frauen unterstützt. Habe ich auch gehört. Ja, und der Penis zieht sie nach innen.
Ich würde eher sagen, schrumpfen.
Ja, genau. Oh mein Gott. Und das kurz vor Ostern. Aber das... Vielleicht hat das was mit diesem christlichen Feiertag zu tun, dass man die dann suchen muss. Also vielleicht haben wir jahrelang die Geschichte einfach falsch erzählt. Nein, aber das ist, ja, ich, also man kann es ja nicht oft genug sagen, wenn man sich gegenseitig unterstützt, wird einem nichts weggenommen, sondern man bekommt
was dazu. Für beide ist es besser, Win-Win.
Also ich möchte ja gar nicht auf Männer in der Gesellschaft verzichten. Also wir können uns ja gerne die Aufgaben teilen. Nur wir müssen natürlich auch darüber reden, dass Frauen einfach einen wesentlich größeren Anteil an unbezahlter Care-Arbeit übernehmen und das gar nicht thematisiert wird. Damit habe ich ein großes Problem. Und dass dann ein Mann, der mal kurz irgendwie die Tasse in die Spülmaschine stellt, irgendwie abgefeiert wird, als hätte er irgendwie ein Mittel gegen Krebs erfunden, finde ich dann auch ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Also das liegt natürlich dann auch oft an den Erziehenden. Also das fängt ja im Elternhaus an. Aber ja, also wir sind keine Gefahr und es wäre natürlich schön, wenn mehr Männer auch Feministen wären. Und Feminismus bei Männern heißt nicht, dass sie an der Seite einer starken Frau, wie ich diesen Ausdruck auch hasse, starke Frau, da kommt es mir auch gleich hoch. Jedenfalls, wenn sie an der Seite einer Frau bestehen, die eventuell mehr Geld verdient, sich schon als Feminist bezeichnen, finde ich es dann auch schwierig, weil das hat nichts mit Feminismus zu tun. Und wir brauchen das. Also nicht nur, dass wir Frauen uns unterstützen müssen, weil wir einfach viel mehr zu kämpfen haben. Aber wenn wir die Männer noch mit ins Boot bekämen, wäre das natürlich großartig.
Feminismus ist eigentlich für alle da.
Ich habe noch keinen Mann gesehen, der Frauen supportet, dem die Eier abgefallen sind. Also das passiert nicht. Also in den seltensten Fällen. Also vielleicht einer von 10.000, der verliert vielleicht.
Der soll sich bei uns melden.
Ja, aber ich persönlich habe noch keinen kennengelernt. Ja.
Die AfD redet ja nicht nur von Männermacht. Die zeigt sich bei der Partei ja auch in der Praxis. Noch nicht einmal 20% der AfD-Mitglieder sind weiblich. Und im Bundestag gibt es nur 11% AfD-Frauen. Dagegen wirkt ja sogar die CDU-CSU wie ein feministischer Haufen. Ah, ich höre gerade... Echt jetzt? Muss das sein? Da will sich ein Mann unbedingt in unser Gespräch einmischen.
He's Mr. Know-it-all.
Sorry, euer Gerede geht mir total auf die Eier. Wieso ist die AfD denn eine Männerpartei? Stimmt doch einfach nicht. Nichts als dumme feministische Verblendung. Dass es in der AfD nicht so viele Frauen gibt, hat doch einen Grund. Die Politik ist einfach nichts für die meisten Frauen. Genauso hat es auch der AfD-Parteichef gesagt. Und trotzdem machen Frauen in der AfD Karriere. Guckt euch doch nur mal die Parteispitze an. Da ist Tino Chrupalla und Alice Weidel. Ein Mann und eine Frau. Geht euch da keine ab bei dieser Quote? Genauso wie die Parteiführung bei der SPD und bei den Grünen. Aber nur auf der AfD wird immer rumgehackt. Alice Weidel hat es so weit gebracht in der Partei. Mehr geht doch gar nicht. Ich sage euch, bei der nächsten Bundestagswahl wird garantiert sie Spitzenkandidat der AfD. Das ist endlich meine Frau, die ein Mann steht. Statt rumzujammern, dass man sie nicht ranlässt.
Also was war das denn eben für ein Argument? Eine Frau an der Spitze und das soll reichen? Haben etwa 16 Jahre Kanzlerin Merkel die CDU, CSU weiblicher gemacht? Kann ich mich nicht erinnern. In der Bundestagsfraktion der Union gibt es noch nicht mal ein Viertel Frauen.
Es erinnert so ein bisschen an diese alten Märchen, ne? Also ich meine, da gab es irgendwie Schneewittchen und die sieben Zwerge, da ist dann die Frauenquote auch erfüllt. Gut, die Herren waren auch ein bisschen kleiner, so vielleicht zählte das dann irgendwie anders, ich weiß auch nicht. Also mir hat es sehr gut gefallen, dass er Spitzenkandidat gesagt hat, das möchte ich an dieser Stelle nochmal lobend erwähnen. Also wenn konsequent, dann aber auch richtig. Frauen sind ja auch einfach mit gemeint. Also eine muss dann halt reichen, ne? Es gibt ja dann einfach nur die eine.
Genau, und apropos Alice Weidel, diese Frau ist doch wirklich ein Phänomen. Und wir sprachen ja vorhin kurz drüber. Eigentlich finde ich ja, dass das Privatleben von PolitikerInnen nicht in die Öffentlichkeit gehört. Aber hier ist es eben anders. Denn hier ist, um mal diesen alten Spruch aus der Frauenbewegung zu nehmen, hier ist das Private wirklich politisch. Hier haben wir eine lesbische Vorsitzende bei einer rechtsextremen, lesben- und schwulenfeindlichen Partei. Und dann sagt Alice Weidel allen Ernstes in einem Interview, ich bin nicht queer. Mehr verbiegen geht kaum, oder?
Ja, du hast einfach gar keine Ahnung vom Queersein. Sie ist einfach nur mit einer Frau seit 20 Jahren zusammen, die sie halt kennt. So. Ich frage mich ja immer, wie ist
und
das?
Und sie haben auch gemeinsame Kinder.
Ja, das ist Fake News. Nein, aber ich frage mich wirklich, weil ich das wirklich faszinierend finde. Ich stelle mir dann immer vor, wie ist denn das bei Weidels irgendwie zu Hause? Wenn die dann irgendwie in ihr Häuschen in der Schweiz nach Hause kommt, aus dem Büro zu ihrer Gattin. Was erzählt die der? Also ich meine, versucht die irgendwie zu verhindern, dass die Ehefrau das nicht mitbekommt, was da in Deutschland passiert. Aber ich meine, früher oder später werden ja die Kinder auch in die Schule gehen oder irgendwie Zugang zum Internet bekommen. Oder sperrt sie das vielleicht auch? Also ich weiß es nicht. Haben die irgendwie kein WLAN zu Hause? Weil irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da keine Debatte zu Hause haben. Also das kann, ich glaube, die spielt ihr was vor, oder? Ich weiß es nicht. Also ich will da jetzt nicht zu viel reininterpretieren, aber es ist schon so ein bisschen merkwürdig. Ich habe sehr viele Fragen. Frau Weidel, könnten Sie uns dazu dann nicht mal was sagen? Nur dazu, zu allem anderen bitte nicht.
Vor allen Dingen bitte nichts Politisches, ja, aber über ihr Leben zu Hause hören wir gerne
oder
mal
am besten
was.
Fragen wir die Frau. Also das wäre vielleicht sinnvoller, wenn man die Gattin von Alice Weidel fragen könnte, dann wäre das vielleicht sehr aufschlussreich.
Aber es soll ja auch Frauen geben, die tatsächlich nichts wissen über den Job ihres Ehegatten. Vielleicht ist das in diesem Fall ja auch so.
Ja, das kann, stimmt, du hast recht. Dass einfach, dass sie sich nicht interessiert. Also vielleicht sind die wirklich mega happy zusammen und total verliebt und haben irgendwie überhaupt kein Thema rund um die Berufe. Also kann natürlich sein.
Könnte sein.
Also, ich meine, wer weiß, was die Frau macht. Also vielleicht ist die auch irgendwie so eine total krasse. Ich meine, hat man denn mal mit der Ehefrau gesprochen von Alice Weidel?
Ich weiß es nicht. Und ich fürchte, ich lese auch die Blätter, die das möglicherweise tun würden, nicht jeden Tag.
Oh. Ja. Also bei auf der letzten kann man sich wie verlassen.
Bei der letzten Bundestagswahl haben sehr viel mehr Männer als Frauen die AfD gewählt. 2/3 Männer, 1/3 Frauen. Oh, dachte ich damals, vielleicht sind wir Frauen ja manchmal doch die besseren Menschen und fallen nicht so schnell auf Nazi-Propaganda rein. Aber ich fürchte, das war nur Wunschdenken, oder? Ja, denn bei dem berüchtigten Potsdam-Treffen haben ja auch Frauen mitgemischt.
Ja, ich fürchte leider auch, dass die Wahlbeteiligung wahrscheinlich auch einfach geringer war. Also dass das Interesse für Politik bei Frauen nach wie vor eher sekundär ist. Obwohl es ja eigentlich für uns viel, viel wichtiger ist. Also ich meine, wir durften ja erst später einsteigen beim Wahlrecht. Wir sind nach wie vor diejenigen, die für unsere Gleichstellung kämpfen müssen. Also es wäre schon schön, wenn da ein größeres Interesse käme, aber ich höre natürlich auch aus meinem entfernten Umfeld, dass da kommt dann immer so, ja, es ist so langweilig, es ist so kompliziert. Ja, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man sich nicht für Politik begeistern kann, weil ich halte es nach wie vor für ein großes Privileg, eben dieses Kreuz bei der Wahl machen zu dürfen. Ich finde das jedes Mal wirklich toll.
Spannend.
Ja, ich möchte unbedingt mein Wahlrecht wahrnehmen.
Ja, und ich frage mich auch, weil Rechtsextremismusforscherinnen haben ja festgestellt, dass Frauen zwar rechte und rechtsextreme Parteien seltener wählen, aber dass das noch lange nicht heißt, dass sie nicht deren Gedankengut anhängen. Mhm. Dass Frauen nur sich weniger nach außen bekennen zu ihrem rechtsextremen Gedankengut als Männer. Und dieses fehlende Bekenntnis oder die Angst vor dem Bekenntnis sich eben auch am Wahlzettel zeigt.
Meinst du, ist es als Frau peinlicher, rechtsradikal zu sein als als Mann?
Ich finde es alles peinlich. Ja. Allerdings glaube ich tatsächlich, dass Frauen da mehr Hemmungen haben, sich zu outen.
Da muss ich auch sagen, also wenn wir an den Punkt wieder zurückkämen, dass es wirklich unangenehm und beschämend ist, wenn man rechtsradikales Gedankengut hat,
dann ist das
dann
genau
wäre
richtig.
Das schon ein Fortschritt.
Ja.
Also wir waren ja schon mal an dem Punkt, wo sich diese Kröten alle im Keller getroffen haben und heimlich irgendwelche furchtbaren Fantasien da versponnen haben. Mittlerweile sagt man es ja laut. Ich finde das wahnsinnig gefährlich, dass mittlerweile auf gesellschaftlichem Parkett und letztendlich auch eben in der Mitte solche Äußerungen angekommen sind. Und da halte ich Leute wie Friedrich Merz oder für Markus Söder für massiv gefährlich, die sich nicht mal mehr für ihre Äußerungen schämen. Wie, was weiß ich, Zahnarzt, Sozialtourismus. Ich will das auch gar nicht alles nochmal wiedergeben, was da alles gesagt wurde. Das finde ich massiv verstörend. Und das legitimiert dann wiederum andere Menschen zu sagen, ja, ich meine, wenn die es sagen, ist das doch alles normal.
Warum dann nicht
legitim.
Auch?
Nein, ist es nicht. Es ist schäbig, es ist Rassismus.
Und, es ist menschenverachtend.
Das gehört sich nicht. Ja.
In ihrem Parteiprogramm malt die AfD ja ein allerliebstes Bild von der deutschen Frau, also von dir und mir. Die nennen sie dann auch die einheimische Frau. Also, die deutsche einheimische Frau soll viele deutsche Kinder bekommen und sich Vollzeit um die Familie kümmern. Selbstbestimmung, Beruf, Geld verdienen muss für Frauen ja gar nicht sein, meint die AfD. Und es gibt tatsächlich Frauen, die das toll finden und die Partei wählen oder sogar eintreten in diese Partei. Vielleicht muss ja nicht jede das Parteiprogramm lesen, aber hören diese Frauen keine Nachrichten? Oder was denkst du, will ein Teil der Frauen einfach nur die traditionelle Rolle zurück? Aber haben diese Frauen denn vergessen, wie viele Generationen von Frauen in dieser traditionellen Rolle unglücklich waren?
Naja, es erinnert ja auch massiv einfach an die 30er Jahre, an das Mutterkreuz und an das Hochleben, dass eben nur eine Frau mit funktionierender Gebärmutter eine vollwertige Frau ist. Das halte ich für sehr, sehr schwierig und sehr, sehr gefährlich. Mir geht es um die Freiwilligkeit, also dass Frauen entscheiden dürfen,
wie sie leben wollen,
was sie tun, wie sie leben wollen. Und es gibt natürlich auch Frauen, die das nicht entscheiden können, weil sie keine Kinder bekommen können. Aber wir sprechen jetzt von denen, die eben das tun könnten, wenn sie wollten. Aber es sollte eben immer eine Freiwilligkeit sein. Und da brauchen wir natürlich auch mit den aktuellen Gesetzen eine neue Regelung, was Unterstützung angeht, was eben auch die klassische Hausfrau angeht, dass die eine ganz andere Bewertung bekommt.
Wertschätzung.
Aber Wertschätzung im Sinne von Bezahlung. Also dass, wenn ich mich als Frau bewusst dafür entscheide, den Haushalt zu machen, muss das finanziell entlohnt werden. Dass da findet momentan ja auch noch eine massive Benachteiligung statt. Und es entsteht ein Bild, dass es selbstverständlich ist, dass eine Frau kostenfrei arbeitet. Das wird einem ja von klein auf eingetrichtert, wenn man die Mutter sieht, die die Hausarbeit macht und die Mütter der Freundinnen sieht, die die Hausarbeit macht. Und da wird gar nicht darüber debattiert, dass das einfach unbezahlte Care-Arbeit ist. Das geht nicht. Wie war das während der Pandemie? Wer ist denn zu Hause geblieben und hat Homeschooling gemacht? Eine massive Frechheit im Übrigen und eine Klatsche für sämtliche Lehrkräfte in diesem Land, dass man wirklich dachte, die könnten einfach durch ungelernte Menschen irgendwie ersetzt werden. Aber wer hat es hauptsächlich gemacht? Das waren auch die Mütter und nicht die Väter. Weil man hat gesagt, ja, der Vater verdient ja mehr, der kann ja nicht auf seinen Beruf verzichten. Ja,
der hat sich dann in eine Ecke der Wohnung zurückgezogen, um im Homeoffice zu arbeiten.
Fadi hat Geld verdient und Mutti hat kein Geld verdient, aber trotzdem gearbeitet. Also das ist ein Fehler in dem Bild und in dem System. Und damit wachsen unsere Kinder nach wie vor auch auf, auch wenn es kleine, minimale Veränderungen gibt. Aber ich finde, da müsste man gesetzlich auch noch viel mehr regeln. Und da wäre das mit einer Vereinigung wie der AfD, wären das 20 Schritte zurück. Weil die ja sagen, wir unterstützen die traditionelle Familie, also Vater, Mutter, Kind. Heterosexuell natürlich
und nichts anderes. Kinder.
Ja, genau. Und das ist supi. Und alles andere wird tatsächlich ja auch steuerlich und finanziell benachteiligt. Also zum Beispiel alleinerziehende Elternteile hätten bei einer Regierung mit der AfD definitiv das Nachsehen.
Was ja auch hinzukommt, die AfD ist gegen Abtreibung, gegen eine Frauenquote, gegen das Gendern sowieso.
Ja.
Und bestreitet allen Ernstes, dass es Lohnungleichheit gibt zwischen Frauen und Männern. Also, dass Frauen einfach nur, weil sie Frauen sind, weniger verdienen. Auch in anderen Ländern ist es ja so, dass rechte und rechtsextreme Parteien versuchen, den Frauen ihre Rechte wegzunehmen. Was denkst du, warum sind rechtsextreme Parteien so feindselig gegenüber Frauen? Warum brauchen sie die Unterdrückung?
Es ist, also ich meine, erkläre Rassismus. Also die Frage ist letztendlich nicht zu beantworten, weil ich da überhaupt keine Logik dahinter sehe. Also für mich ist das ja immer ein Gemeinschaftsprojekt. Also wenn wir es nicht schaffen, gemeinschaftlich an einer guten Gesellschaft zu arbeiten, dann sind wir letztendlich verloren. Und wenn die Gesellschaft nur funktioniert, wenn ich eine Partei unterdrücke, in dem Fall die Frauen.
Die Hälfte der Bevölkerung.
Oder mehr als die Hälfte der Menschheit. Ist ja weiblich. Logisch erklären kann ich dir das nicht, weil es ist ja nicht logisch. Für mich ist es immer wichtig, gemeinsam zu arbeiten.
Aber stellen wir uns doch mal vor, die AfD kommt wirklich in die Regierung. Reicht deine Fantasie, dass du dir vorstellen kannst, wie dieses Land dann aussehen würde? So ein paar Punkte haben wir ja eben schon erwähnt.
Ja, man hat natürlich sofort irgendwie diese Trump-Assoziation. Und ich finde die Vorstellung ja durchaus sehr, ja, da wäre ich wahrscheinlich zum ersten Mal sprachlos. Also ich war zweimal sprachlos in den letzten Jahren. Das war einmal, dass der Brexit tatsächlich stattgefunden hat. Übrigens auch eine Sache, die auf Lügen aufgebaut wurde, die ja mittlerweile nachgewiesen sind. Interessanterweise erfreut sich Boris Johnson ja auch größter Beliebtheit. Und als Donald Trump damals Präsident der Vereinigten Staaten wurde, habe ich ehrlich gesagt auch nicht geglaubt. Als ich dann morgens aufs Handy guckte, dachte ich so, das kann doch jetzt alles nicht wahr sein. Ich hoffe, dass ich diesen Aha-Moment mit der AfD nicht erleben werde.
Das hoffe ich unbedingt mit dir. Zum Schluss, liebe Ruth, will ich dich mit einem wunderbaren Satz zitieren. Den hast du zwar in einem anderen Zusammenhang gesagt, aber ich finde, er passt trotzdem zu unserem Thema. Du hast gesagt, es wird immer Arschlöcher geben. Wichtig ist, dass die Gesellschaft lernt, sich kollektiv dagegen zu stellen. Das, liebe Ruth, ist ein großartiger Satz. Vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir. War sehr, sehr spannend.
Wütend werden und dabei andere Menschen intelligent unterhalten, das finde ich richtig cool. Und es ist eine große Kunst. Diese Kunst beherrscht Silke Burmeister perfekt. Hier ist sie mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße.
So, und nun ich. Und gleich wieder auf 100. Stehen doch allerorten die Zeichen auf Sturm. Sturm auf den Frieden. Irgendwie scheint der Männern, die das Sagen haben, keine so gute Idee zu sein. Oder keine befriedigende. Irgendwie scheint es Männern ein Bedürfnis, Dinge kaputt zu machen. Frieden? Freude? Eierkuchen? Langweilig. Krachen soll es allerorten. Was der andere hat, das will man auch. Und wenn man es nicht bekommen kann, dann soll es wenigstens kaputt sein. Die aktuellen Kriegsschauplätze, Ukraine, Israel, Gaza, Jemen, Afghanistan, es sind alles Männerkriege. Von Männern initiiert und durchgeführt. Und jetzt wird auch in Europa aufgerüstet und vorbereitet, dass die Schwarte kracht. Grenzen werden verstärkt, Tunnelsysteme gebaut. Rheinmetall ist der neue, hotte Arbeitgeber. In der Einöde Niedersachsens entsteht eine Munitionsfabrik zum Wohle des Volkes, wie Olaf Scholz sagt. Und wenn demnächst Schulkinder bei Sirenengeheul unter ihre Tische krabbeln, wie es die Bundesbildungsministerin fordert, dann nicht, um dort die Erdkrümmung zu berechnen, sondern um sich vor dem zu schützen, was womöglich demnächst vom Himmel fällt. Es kotzt mich so an. Es kotzt mich so unendlich an, dass Männer, die ihre Psyche nicht im Griff haben, immer alles kaputt machen. Dass sie die Macht haben, Leid und Elend über Millionen von Menschen zu bringen, weil ihr Pimmel zu klein ist. Oder ihr Hirn oder ihr Ego. Ich habe es so satt. Aber ich habe eine Idee. Bevor die nächste tolle Super-Duper-Waffe entwickelt wird, die noch effizienter vernichtet, sollte lieber allen Männern eine Gebärmutter samt befruchteter Eizelle eingepflanzt werden. Ich bin mir sicher, es würde ihre Einstellung dem Leben gegenüber gut tun.
Nun glaubt ihr sicher, die Welt ist nur hässlich. Aber das stimmt ja nicht. Denn es gibt sie noch, die gute Nachricht. Und da kann ich gleich an das Thema Krieg und Frieden von Silke Burmeister anknüpfen. Denn auch hier gibt es kleine Lichtblicke. Zum Beispiel beim Thema Frauen und Wehrpflicht. Da haben wir auf der einen Seite Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Der will bekanntlich, dass Deutschland wieder kriegstüchtig wird. Boris Pistorius träumt davon, und keineswegs nicht nur er, dass die Wehrpflicht zurückkommt und dass das Land seine dumme, neudeutsche Abneigung gegen alles Militärische und Kriegerische endlich wieder aufgibt. Doch da haben wir auf der anderen Seite unendlich viele Frauen, die von diesem Umerziehungsgedanken so gar nichts halten. Vor allem die jungen Frauen verweigern sich. Fast 70% von ihnen wollen nicht, dass die Wehrpflicht wieder eingeführt wird, stellt das Trendbarometer von RTL-NTV fest. Ohne Frauen wird das aber nichts mit der Kriegstauglichkeit, lieber Herr Verteidigungsminister. Wer wüsste besser als Sie, dass Sie dafür nicht nur die Akzeptanz der Frauen brauchen, sondern auch Frauen in Uniform? Planen Sie doch die Zukunft lieber mit einer Bundeswehr, deren Zweck die Verteidigung statt der Kriegstauglichkeit ist. Und dann können Sie gern noch mal bei den Frauen anklopfen. So, mit diesem Gruß an den Herrn Verteidigungsminister verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge in 14 Tagen. Und wie üblich kommt aber jetzt noch der kleine Werbeblock. Ich fände es wunderbar, wenn ihr Mikas Matrix teilt, abonniert, hoffentlich die weiteren Folgen anhört und mir auf meinem Social-Media-Kanal schreibt, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Und damit es euch bis zum nächsten Mal nicht zu langweilig wird, hier noch mein Lieblingssatz, wenn es ums Mutmachen geht. Er stammt von der Frauenrechtlerin Hedwig Dohm. Sie schrieb: Glaube nicht, es muss so sein, weil es nie anders war. Unmöglichkeiten sind Ausflüchte für sterile Gehirne. Schaffe Möglichkeiten. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion: Bascha Mika und Beate Bickelhaupt. Produktion: Simon Eichinger und Oliver L. Nehmer. Rubriken: Silke Burmeister, Anja Wölker, Oliver L. Nehmer und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.